Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Immer schön sauber bleiben, ab wann Hygiene krank macht. Das Thema bei Ab 21. Zu viel Waschen und Putzen kann tatsächlich krank machen. Jula hat einen Wasch- und Putzzwang. Und zwar seit sie ein Kind ist. Sie putzt so exzessiv und wäscht sich manchmal so oft die Hände, dass die aufplatzen und bluten. Heute hat sie ihre Krankheit einigermaßen unter Kontrolle, muss aber immer noch daran arbeiten. Wie sie das macht und wie es ihr mit ihrer Zwangserkrankung geht, erzählt sie. Außerdem berichtet Christine Schwarz davon, wie sie sich fühlt, seit sie ihre Haare und ihren Körper nur noch mit Wasser sauber macht. Seit über einem Jahr macht sie das. Bevor sie loslegt, aber erstmal Jula. Ich habe mit ihr geredet und habe sie zu ihrem Hygienezwang, zu ihrer Erkrankung befragt. Das bedeutet nicht, dass bei ihr die WG immer sauber ist.
Ich bin zum Beispiel für die Küche zuständig und ich fege die bei weitem nicht so oft, wie ich es sollte. Ganz ehrlich. Also ich lasse das so schleifen, das tut mir dann auch leid. Aber ich bin ja dann normal, ne? Und auch da zeigt sich wieder, der Zwang macht sich halt an Dingen fest, die nicht logisch sind. Das ist sehr willkürlich. Und das heißt nicht, dass überall, wo Zwangsleute wohnen, es alles picobello sauber ist.
Wie zeigt sich denn ein Zwang stattdessen?
Also ich meine, der Trigger ist jetzt vielleicht nicht das, was unordentlich ist, aber die Idee, was der Zwang wirklich will, nämlich Schutz vor Kontamination, der löst halt dann die Handlung aus, dass ich zum Beispiel ganz viel meine Hände wasche. Also zum Beispiel auf dem Weg hierher sind sie mir aufgesprungen. Da dachte ich so, okay, das ist das Zeichen, jetzt muss ich aufpassen. Also mittlerweile ist Händewaschen so ein Ding, auch wenn ich einfach nur aufgeregt bin, das beruhigt mich. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv, weil ich dann immer mehr wasche und dann meine Hände wie heute aufspringen und irgendwie bluten und dann muss ich die ja wieder beschützen, aber dann bin ich wieder unsicher, also möchte ich sie wieder waschen und dann kommst du in so einen Kreislauf rein und aus dem kommt man so leicht nicht wieder raus.
Wenn das so ein Kreislauf ist, dann kann sich das ja sicherlich auch voll auf den Alltag auswirken, oder? Wie hast du da Zwänge erlebt?
Zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß nicht, wo sich die nächste Toilette befindet oder wie die aussieht, ob ich da drauf gehen möchte und ich versuche das dann und dann sehe ich, okay, die ist vielleicht irgendwie angepisst oder weiß ich nicht, sieht irgendwie komisch aus, dann achte ich zum Beispiel darauf, dass ich die Türklinken nicht benutze. Ich mache ganz viel mit Ellbogen oder ich mache in der S-Bahn die Türen auch nicht mit der Hand auf, sondern nur mit dem Ärmel. Also es zieht einfach ganz viel Energie. Der Zwangsgedanke, das ist unsicher, du musst dich beschützen. Der kann dann zu der Zwangshandlung Hände waschen, nach Hause gehen, Besuch abbrechen, isolieren führen.
Jetzt hast du dich ja dann so weit irgendwann aus dem Leben zurückgezogen, dass du nicht mal mehr einkaufen gehen konntest. Warum war das ein Problem aus Hygienesicht?
Wenn ich jetzt was anfasse und ich habe was und ich kaufe das nicht, das Item, und ich stelle es zurück, dann kann ich ja wieder Leute anstecken. Also na klar, kann ich nicht, ne? Also der Subtext ist immer, das ist Quatsch. Aber das Gehirn sagt einem, das ist nicht sicher, du bist nicht sicher, du bist eine Gefährdung für dein Umfeld. Genau, dann habe ich halt sehr tricky andere Leute einkaufen geschickt. Oder ich bin lange aufs Land gefahren zu meiner Familie und die haben natürlich für mich eingekauft, ohne dass ich überhaupt gefragt habe. Weil der Druck so groß war, dass die Frage nach der Ökonomie sich ganz anders gestellt hat. Wie viel Kraft habe ich am Tag? Was kann ich abgeben? Und das war im Nachhinein, finde ich, von mir sehr berechnend. Also vom Zwang war das sehr berechnend, aber ich war so verunsichert und so schwach in dem Moment, dass ich nicht mehr gegenwirken konnte.
Hilft es dir, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, du musst dir gar keine Sorgen machen, Keime sind gar nicht so gefährlich, es gibt ja auch gute Keime?
Wenn mir das jemand Externes sagt, finde ich das sehr toll. Also vor allem Leute, denen ich eine Autorität zuweise. Also wenn das jetzt eine Mikrobiologin ist, dann finde ich das total klasse. Das heißt aber nur, dass Jula das klasse findet. Das heißt nicht, dass der Zwang irgendwie der Meinung ist, dass es stimmt. Also der Punkt ist ja auch, unabhängig von Autoritäten, die mir sagen, hey, du brauchst da keine Angst vor haben, das weiß ich ja alles. Der Punkt ist, dass ich gegen den Zwang kämpfe, der in meinem Kopf ist und sagt, oh nein, du weißt es nicht.
Wann hast du eigentlich festgestellt, dass bei dir irgendwas nicht stimmt?
Also angefangen hat die Zwangserkrankung bei mir ungefähr mit 11 oder 10, was anscheinend ein relativ typisches Alter ist. Und dann war es halt sowas wie, keiner darf meine Handtücher anfassen, niemand darf sich auf mein Bett setzen. Auch ich darf mich nicht auf mein Bett setzen, wenn ich die Straßen oder draußen Klamotten anhabe. Dann habe ich irgendwann nach dem Abi, als ich ausgezogen bin, wirklich gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, an neuen Orten Fuß zu fassen, wirklich alleine in einer Wohnung zu wohnen. Und da hatte ich das Gefühl, okay, ich bin alleine eigentlich nicht lebensfähig. Und das hat mich dann dazu gebracht, eine Therapie anzufangen. Und dann kam mit der Therapie die Diagnose und das Wort hat ganz viel Erleichterung gebracht.
Warum?
Weil es handhabbar gemacht hat, was ich gefühlt habe. Weil da auf der einen Seite andere Leute sein müssen, denen es auch so geht. Also man ist auf einmal nicht mehr alleine, es wird in Beziehung gesetzt. Und man kann also Hilfe holen. Es gibt Hilfsoptionen. Das war ja vorher völlig unklar. Da war ja in mir und in meinem Umfeld so ein, was geht denn mit der ab? Was geht denn mit mir ab? Ich bin ja nicht normal.
Jetzt hast du ja seit deiner Diagnose ganz viele Therapien gemacht, hast dich mit deinen Zwängen auseinandergesetzt. Wie kommst du denn heute damit klar?
Mittlerweile habe ich schon die Annahme, dass ich bei den großen Zwängen wirklich die alle gut im Griff habe. Ich habe viele auch eliminiert. Also ich gehe jetzt auf jede Toilette, die ich finden kann. Ich finde es vielleicht immer noch eklig, aber genau da muss man die Unterscheidung treffen zwischen, findet Jula das jetzt eklig? Ist es okay, dass Jula das eklig findet? Und was sagt der Zwang dazu? Und der Zwang hält einfach mal die Klappe. Und das haben wir, glaube ich, relativ gut geübt. Trotzdem muss ich einfach mit meiner Energie und meiner Aufmerksamkeit haushalten.
Also selbst heute, wo du sagst, du hast die Zwänge ganz gut im Griff, scheint dich die Krankheit ja noch ganz viel Energie zu kosten. Kann die Zwangserkrankung Menschen isolieren?
Na klar, isoliert das, weil also im ersten Moment in dieser wirklich ohne Diagnose, ich weiß nicht, was los ist, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt, da erzählt man ja auch niemandem davon. Und da weiß ja nicht, was abgeht. Und da war ich wirklich sehr isoliert. Also ich habe Kontakte schleifen lassen, ich hatte nicht die Kraft, mich bei irgendwem zu melden, auch wenn die Leute super liebe Nachrichten geschickt haben. Also jetzt würde ich schon sagen, dass ich das auf jeden Fall im Griff habe. Also zum Beispiel gehe ich ja super gerne zu meiner Stammbar, zum Stammtisch. Das ist verraucht, das gibt nur ein Klo. Und das ist jedes Mal eine Challenge. Ich muss mich da jedes Mal hinpushen. Aber ich weiß, dass es mir mehr erfüllt, als zu Hause zu bleiben.
Jula hat eine Putz- und Wascherkrankung und diese Erkrankung ging los, als sie noch ein Kind war. Wie sie heute damit lebt, hat sie uns erzählt. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova.
An meine Haut lasse ich nur Wasser und Punkt, Punkt, Punkt. Na, und? Und? Und was? Das war mal eine ganz schlimme Fernsehwerbung. Versucht mal irgendwie in eurem Oberstübchen vielleicht so ein paar Gehirnwindungen zu aktivieren. Wasser und? Darf ich ja nicht sagen. Ist ja Schleichwerbung. Müsst ihr googeln, wenn ihr es wissen wollt. Also, Christine Schwarz, würde die jetzt Werbung machen für ihre Haare und ihre Hautpflege? Dann würde sie sagen, an meine Haut lasse ich nur Wasser. Und an meine Haare auch. Nur Wasser. Und das schon seit über einem Jahr. Seitdem läuft ihre persönliche Zero Waste Challenge. Keine Plastikverpackung für nichts mehr. Also auch nicht für Shampoo und auch nicht für Duschgel. Seife ist nicht so ihr Ding. Also hat sie einfach aufgehört, ihren Körper und ihre Haare mit Shampoo und Duschgel zu waschen. Sondern nur noch mit Wasser. Ich habe sie gefragt, wie war denn so deine erste Woche ohne Shampoo?
Schwierig.
Erzähl mal.
Die erste Haarwäsche mit nur Wasser auch, also die war wirklich total komisch. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert und war ganz seltsam.
Wie fühlen sich denn die Haare an, wenn man die nur mit Wasser wäscht?
Also die erste Haarwäsche ist eigentlich so, als würde man die Haare überhaupt nicht waschen. Also man wäscht halt ein bisschen mit Wasser und danach sind die Haare immer noch fettig. Also muss man so sagen. Und dann nach ein paar Tagen, also bei mir hat das ungefähr eine Woche gedauert, wo die Haare wirklich sehr fettig waren. Das war schon eklig. Also muss man wirklich ehrlich sagen. Und danach hat sich das dann aber angefangen, immer weiter zu regulieren. Also
Also
dann
die
sind.
Haare haben sich selbst reguliert, meinst du?
Genau.
Okay.
Also mit jeder Haarwäsche wurden dann die Haare auch weniger fettig. Also eigentlich hatte ich nur positive Veränderungen. Also ich hatte dann zum Beispiel mehr Volumen. Ich habe ziemlich feine Haare und glatte Haare, die eigentlich vorher fast nie Volumen hatten. Und das fing dann an, dass sie viel voluminöser waren und sich viel kräftiger angefühlt hatten. Und die auch nicht mal so elektrisch aufgeladen waren.
Müffeln
Genau.
die Haare? Also bei mir fangen die mal an zu müffeln, die nehmen Essensgerüche auf und so. Also ich persönlich reagiere da ganz allergisch drauf.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt abends was gekocht habe und da ist dann richtig ein Geruch an mir, an den Klamotten und an den Haaren, dann wasche ich sie schon. Aber
Ah,
danach
okay.
ist es auch weg. Aber ansonsten müffeln die Haare gar nicht. Also ich bin da auch selber sehr überrascht gewesen. Die Haare riechen glaube ich, einfach nach mir. Also wie, als würde ich jetzt an meinem Arm riechen oder so oder an meinem Pulli. Das ist kein Unterschied.
Was sagt dein Mann dazu? Also sagt er das auch? Sagt er auch, oh, deine Haare riechen duftig, frisch und dir, oder?
Also ich habe ganz am Anfang, als ich das angefangen habe, habe ich ihm immer gesagt, er soll mir bitte sagen, so, wenn er merkt, dass ich irgendwie stinke, weil dann höre ich damit auf. Ja? Okay. Also ich hatte andere Sachen mit Zero Waste versucht, zum Beispiel Waschmittel bei den Klamottenwaschmittel selber zu machen, das habe ich wieder aufgehört. Also da habe ich gemerkt, das ist nichts und habe dann also sofort gesagt, bitte, bitte sag mir, wenn es komisch riecht oder irgendwie nach, also eklig ist oder so, aber nö, er hat nie was gesagt und auch sonst, ich habe mich selber auch nicht eklig oder stinkend empfunden.
Wie sieht denn deine Haarpflege jetzt dann aus, außer klares Wasser alle 2-3 Tage an die Haare? Machst du noch irgendwas mit den Haaren?
Ja, also was wichtig ist, ist, dass man bürstet. Ich habe jetzt nicht einfach mal so eine breitzackige Bürste oder sondern richtig eine, so eine, wie nennt man das, so eine dicke Rundbürste, mit der ich dann durch die Haare bürste, dass quasi dieser Talg am Haaransatz verteilt wird. Also das, was sonst eben dieses Strähnige auslöst, wenn man fettige Haare hat, dass das sozusagen im Haar verteilt wird. Aber das klingt auch irgendwie ein bisschen
komisch.
Ein bisschen eklig, ja, aber ist es eigentlich gar nicht. Also das ist wie einfach dieser Hautteig, das ist doch eigentlich nichts Schlimmes.
Wie ist das dann nach dem Sport? Fühlst du dich dann trotzdem irgendwie sauber?
Ich habe da überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Das erste Mal war ein bisschen seltsam, das zu machen, aber dann, ich dusche mich halt immer nach dem normalen Duschen nochmal kalt ab und dann fühle ich mich immer sehr erfrischt.
Wie sieht's aus mit anderen Hygieneprodukten, die man so benutzt im normalen Leben? Deo und so ein Schnulli, machst du das alles auch nicht mehr?
Deo habe ich auch aufgehört.
Und du riechst nicht?
Nee, das ist wirklich, sonst habe ich halt immer Deo benutzt, weil es eben feucht, unangenehm und so weiter war. Ne? Und aber jetzt, seitdem ich das auch aufgehört hatte, ist da einfach nichts mehr. Also außer beim Sport natürlich.
Also so wie es jetzt anhört, ist das irgendwie das Nonplusultra-Ding, was du da gerade machst?
Ja, also diese Sachen, ich habe zum Beispiel, das habe ich auch wirklich schon lange, lange vorher, ich weiß nicht, seit 10 Jahren oder so, habe ich meine ganzen Produkte fürs Gesicht einfach weggelassen, weil ich hatte mit fettiger Haut und Akne Probleme und habe dann Gesichtsreinigung, Gesichtswasser und Cremes und was man da alles machen kann und soll und überhaupt. Und da habe ich festgestellt, umso weniger ich genommen habe, desto beruhigter war meine Haut.
Du bist der Tod für die Kosmetikindustrie.
Ja, ganz schrecklich. Also, und was mir auch noch aufgefallen ist, dass mein Geruchsempfinden komplett wie auf null runtergefahren wurde. Also ich rieche viel, viel stärker.
Ach echt?
Also ich nehme jetzt Düfte viel, viel stärker wahr, weil ich vielleicht selber nicht so sehr davon umgeben bin. Und merke das wirklich, wenn ich jetzt hier an jemandem vorbeilaufe oder jemanden, ich mit jemandem unterhalte, der Parfüm oder Deo oder so benutzt oder Aftershave, es riecht sehr extrem.
Das ist für dich wahrscheinlich schon fast unangenehm dann, oder?
Nee, nicht unangenehm, aber es fällt mir viel, viel mehr auf.
Christine Schwarz wäscht ihre Haare und ihren Körper nur mit Wasser seit über einem Jahr. Ihre persönliche Zero Waste Challenge und sie sagt, sie findet es super gut, findet auch Susanne Thiele, Mikrobiologin und Bloggerin, und sie sagt, wir übertreiben es total mit unserer Hygiene. Warum sie das denkt, erklärt sie gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Von rechts jemand schnäuzt ins Taschentuch, von links ein fetter Nieser, dass die Tröpfchen nur so spritzen und ihr mittendrin in einem Regen aus Krankheitskeimen. Der April ist so ein schlimmer Monat, weil bis zum richtigen Frühling ja alle immer irgendwie krank sind. Wie können wir uns schützen vor Keimen und ihren Freunden? Mit Hygiene? Immer schön sauber bleiben, ab wann Hygiene krank macht, rede ich ja heute Abend drüber, auch mit Susanne Thiele. Mikrobiologin und Bloggerin. Unter mikrobenzirkus.de bloggt sie über Keime und Co. und hat darüber auch das Buch zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Türklinke rausgebracht. Ich habe sie gefragt, meine Freundin, die haben immer so Hygienetücher oder so kleine Fläschchen mit antibakteriellen Gels dabei. Ist das noch normal?
Das ist im Moment ein bisschen eine verbreitete Unart, immer gleich mit diesen Desinfektionsflaschen umzulaufen und das zu nutzen. Eigentlich ist das für solche Situationen, wenn man wirklich keine Hände waschen kann, mal auf Reisen oder so in schwierigeren Situationen an Flughäfen, wo man so wirklich ja eine höhere Frequenz von Keimen oder Keimvorkommen hat. Normalerweise ist das völlig überdimensioniert mit diesen Desinfektionsmitteln im Alltag. Normales Händewaschen würde ganz normal reichen, mit Wasser und Seife. Man braucht nicht mal warmes Wasser.
Okay, also ist dieses ganze Geschnulli da mit Gelchen hier und Tücher da, ist eigentlich völlig übertrieben, oder?
Ist eigentlich aus Sicht eines Mikrobiologen völlig übertrieben, weil unsere normale Umwelt im Alltag sollte nicht steril sein wie ein OP-Saal. Das ist eher ungesund für uns. Also dieses Keimfrei ist völlig ungesund, weil wir brauchen Keime, so wie ja, so Sparring- oder Trainingspartner, damit unser Immunsystem einfach immer regelmäßig trainieren kann und immer erkennt, was wichtig und was böse ist, mehr oder weniger, und sich auch schützen kann.
Was ist denn mit solchen Sachen wie Toiletten, wo ja alle sagen, das ist mit das Schlimmste überhaupt. Sind die wirklich so schlimm wie ihr Ruf?
Nein, also Toiletten gehören mit zu den überschätztesten Orten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das liegt allein schon daran, dass die so oft geputzt werden. Selbst in WGs, ja.
Stimmt, ja, auch in WGs werden manchmal die Klos geputzt.
Werden manchmal die Klos geputzt, genau. Aber letztendlich ist es so, ein Keim braucht eine gewisse Feuchtigkeit und Nährstoffe, damit er überhaupt überleben kann. Und das ist auf den Toilettensitzen schon gar nicht so gut gegeben. Die Viren, da ist einfach zu wenig los für Mikroben.
Wenn du jetzt ein Ranking machen müsstest mit den gefährlichsten Stellen, was wäre deine Top 3?
Die Top 3 ist definitiv die Küche. Die Küche ist mit einer der unhygienischsten Orte in der Wohnung. Einfach letztendlich, weil wir dort diese Kreuzkontaminationen haben. Wir schleppen Großfleisch rein, schneiden das auf Brettchen. Dann können wir Salmonellen von links nach rechts transportieren. Das sind einfach die Erreger, die mit Fleisch oder mit Eiern reinkommen. Das ist relativ gefährlich. Denn alle denken immer, Kühlschrank ist kalt, aber das ist auch total falsch gedacht. Kälte killt keine Keime. Da sind immer noch ein paar Eskimos drin, die auch da dort überleben können. Wichtig wäre da eben, dass man da nichts offen reinstellt und mal das Gemüsefach im Auge behält. Genau. Okay. Wenn wir die Küche mal verlassen, im Bad ist natürlich, die Toilette hat einen anderen Aspekt, der unschön ist. Bei diesen Spülen entsteht eine Toilettenwolke. Und das bedeutet, dass eine Toilette mal beim Ziehen nach dem Geschäft sozusagen eine Schussweite von so 2 Metern circa hat.
Eine Schussweite?
Ja, ja. Das ist wirklich untersucht. Eine Toilette kann durch diesen Aerosol, einfach so durch diesen Sprühnebel, einfach Keime, Fäkalkeime verstreuen.
Also nie ins Klo gucken, wenn ich abziehe oder wie ich dann angeschossen werde von den Keimen.
Ja, letztendlich ist es so, dass das einfach dann im Zweifelsfall auch auf deiner Zahnbürste landet. Und das ist dann weniger lecker. Ja, da möchte man seine Fäkalkeime da nicht dran haben. Fäkale Wörkchen aus der Toilette, das ist nicht so lecker.
Ich habe eben mit Christine schon gesprochen. Die wäscht sich seit über einem Jahr Haare und Körper nur noch mit Wasser. Was bewirkt das?
Man versucht einfach, die normale Hautflora ein bisschen besser zu erhalten, damit einfach der körperliche, ja, diese Schutzbarriere einfach intakter bleibt und nicht jeden Tag mit Duschgel, da sind ja auch Tenside drin, einfach kaputt gemacht wird. Die erste Empfehlung wäre erstmal weniger zu duschen. Nicht jeden Tag. Hm. Ja, da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Und dann, dass man auch Duschöle nimmt und nicht immer diese Shampoo und so weiter. Hm. Genau. Da kann man sich so ein bisschen in der Richtung vorbereiten. Aber man muss auch sich ein bisschen dran gewöhnen, weil der Körper muss sich dann auch erstmal ein bisschen so mit dem Rückfetten erstmal darauf einstellen, dass es anders ist. Aber ansonsten ist das eine gute Sache. Da geht der Trend dann eben wieder ein bisschen mehr zum alten traditionellen Waschlappen, ja.
Eine Frage hätte ich noch. Also weniger duschen und dann mit Duschölen. Ich habe mit einem Mädel gesprochen, Christiane, die seit einem Jahr ungefähr ihre Haare nicht, also gar nichts mehr benutzt. Kein Duschgel und für die Haare auch nur noch klares Wasser. Und die sagt sensationell, sie stinkt nicht. Ihre Haare haben sich selber gesund gefettet quasi. Hatte ihren Mann gefragt, ob sie stinkt, weil dann hätte sie das Projekt abgebrochen. Aber er sagt, nee, alles fein. Was sagst du dazu? Wirklich so nur noch Wasser benutzen? Ist das hygienisch oder nicht?
Nach einer gewissen Gewöhnung ist das wirklich so, dass man da keine Probleme hat mit dem Stinken und so weiter. Es ist einfach auch so, dass sich die Bakterienflora da einfach auch anpasst. Das ist dann fast so ein bisschen wie so ein selbstreinigender Effekt. Es gibt wirklich Studien darüber, dass manche Menschen, also ich habe das irgendwo auch schon gelesen, auch sich seit ewigen Zeiten schon gar nicht mehr waschen und trotzdem keinen Gestank verbreiten. Das ist auch bei manchen indigenen Völkern ist das auch verbreitet, dass sie einfach so mit ihrer natürlichen Flora nur leben.
Und wie ist das, meinst du, in Bezug auf Krankheiten, auf Keime, auf Mikroben und so, da hat das auch keine Auswirkung, keine negative?
Ich könnte mir das so erklären, dass einfach diese Artenvielfalt auch auf der Haut ist halt auch eine gute Methode, um Krankheitserreger zu vertreiben. Mhm. Also das nennt man auch Kommensalen oder so neutrale Tischgenossen, die man dann auch so mit in seiner Besiedelung hat. Einfach Bakterien, ja, oder Mikroben, die uns einfach nichts tun und einfach nur da sind, in Umweltbakterien und so weiter, die dann auch auf unserer Haut siedeln und so weiter. Also daher ist das gar nicht so schlecht, dass man das mit mehr Artenvielfalt dann einfach auch Krankheitserreger eindämmt. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist in der Natur in vielen Biotopen einfach so, dass eine große Artenvielfalt so Schädlinge in Schach hält. Und das gilt genauso für Mikroben.
Susanne Ziele, Mikrobiologin und Bloggerin, sagt, wir übertreiben mit der Hygiene. Weniger ist da mehr.
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Am Samstagmorgen versuchte eine Frau, eine Restaurantmitarbeiterin mit einem Cheeseburger zu bewerfen. Die Bundespolizei teilte auf ihrem Twitter-Account mit, Cheeseburger wird zum Schießburger. Burgerbewurf am Ostbahnhof. Die Tatwaffe bestand aus einem etwa 10 cm großen Brötchen, einem Rindfleischpatty, Käse und einer saure Gurkenscheibe. Ob es der 21-Jährigen nicht schmeckte oder ob andere Beweggründe zu dieser Burger-Attacke führten, wird nun von der Polizei ermittelt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.